Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute spreche ich mit Lars Löwering über seine besondere Geschichte. Lars ist 24 Jahre alt, war der Erste in seiner Familie mit Abitur und hat früh gemerkt, die Erwartungen, die andere an ihn hatten oder die er glaubte erfüllen zu müssen, die teilte er so gar nicht und haben ihn auf einen Weg geführt, der nicht sein eigener war. Mit Anfang 20 hat er schon den Mut gefasst, sein Berufsziel komplett zu überdenken, ist Trainer und Dozent geworden und hat sich sogar nebenberuflich selbstständig gemacht. Wie es ist, in einer Handwerksfamilie aufzuwachsen, als junger Mensch mit hohen Ansprüchen konfrontiert zu sein und wie sich Bildung wirklich individuell und stärkenbasiert denken lässt, all das erzählt Lars in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und Inspiration für deinen eigenen Weg. Hallo Lars, so schön, dass du heute hier zu Gast bist. Herzlich willkommen. Ich starte auch mit dir mit der Frage, die ich immer zu Beginn des Podcasts stelle. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde konkret es ganz kurz halten und sagen, Sinnhaftigkeit, Selbstantrieb und seine Berufung finden.
Was verstehst du unter Berufung finden?
Ja, Berufung, das inkludiert ja schon die Begriffe so ein bisschen mit, also Sinnhaftigkeit in dem, was man tut, finden, mit Selbstantrieb arbeiten können, man erkennt seinen eigenen Wert an, man tut etwas, was man ja vielleicht für die Arbeit macht in dem Sinne, aber auch natürlich in Bezug auf, ich mache es gerne, ich mache es eigentlich nicht, weil ich Geld verdienen möchte, sondern ich mache es, weil es mich, ja, wie es so schön passt, erfüllt. Ich stehe dafür freiwillig auf und denke nicht, ich stehe heute auf, um den und den Betrag Geld zu verdienen, sondern weil ich mich selber damit glücklich machen kann.
Also ich glaube, das Geld ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wir wollen ja alle irgendwie unsere Miete zahlen können. Also ich habe das früher in meiner Anfangszeit in der Selbstständigkeit so gehabt, dass ich wirklich gedacht habe, nur noch Erfüllung, ich gehe nur noch in diese Richtung, ich mache nur noch, was mir Spaß macht und wo ich irgendwie einen Beitrag leisten kann. Ja, und dann wurde es einfach finanziell auch manchmal schwierig. Und habe ich gedacht, okay, das ist halt auch nicht nur das Modell, sondern es gehört auch beides dazu. Ich glaube, so meintest du es auch, ne? Nur eben, es ist nicht das Geld, sondern auch neben dem Geld auch was ganz anderes sehr Wichtiges.
Absolut, genau. Also klar, natürlich, der finanzielle Part spielt eine wichtige Rolle. Er sollte aber meiner Meinung nach definitiv nicht überwiegen. Ich glaube, man kann sehr gut bezahlte Jobs finden, aber ob man dann auch dort erfüllt wäre, das ist eine andere Sache.
Du hast dich ja auch bei mir gemeldet. Ich habe ja mal eine Umfrage gemacht auf LinkedIn, wer Lust hätte, seine Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Du hast dich auch gemeldet mit einem besonderen Thema, wie ich fand. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du sehr jung warst, als du umgestiegen bist. Wie alt bist du heute?
Noch 24. In wenigen Tagen werde ich 25.
Okay, ja, also sehr jung noch. Und als ich damals ausgestiegen bin bei VW, war ich 27. Und ich habe gedacht, darf ich das überhaupt? Habe ich schon genug geleistet? Darf ich mir das rausnehmen, mir jetzt schon eine Auszeit zu nehmen, um herauszufinden, was ich will? Weil eigentlich arbeite ich ja noch gar nicht so wahnsinnig lange. Also von daher finde ich das total toll, heute mit dir sprechen zu können, weil das Thema Alter viele bewegt, ob zu jung, ob sie sich zu alt fühlen, wie auch immer, ob sie sich gerade in einer Phase fühlen, wo sie eigentlich sich um Familie, Hausbau, keine Ahnung was kümmern müssten, rein gesellschaftlich gesehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können und weiß ja auch, dass du der Erste in deiner Familie bist, der Abitur gemacht hat. Was hat das für dich und auch deine Familie bedeutet?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass das vor allem für meine Eltern natürlich ganz besonders war. Meine Eltern wussten schon immer, dass ich mehr machen möchte und dass ich auch mehr erreichen kann. Und haben mich dementsprechend auch immer sehr stark gefördert. Mein Vater ist jetzt leider vor fast 15 Jahren verstorben, konnte mich jetzt nicht mehr ganz begleiten. Aber auch er wusste das damals. Und meine Mutter sagt das auch heutzutage immer noch. Er wäre unheimlich stolz auf mich, auch was ich nach dem Abitur noch erreicht habe. Und als ich damals meiner Mutter erzählt habe, Mama, ich möchte ein Abitur machen, war das für meine Mutter unheimlich spannend. Sie war unheimlich stolz, weil sie damals selber gar nicht die Möglichkeit hatte, Abitur zu machen. Und das auch viel in meiner Familie so ging, kein Abitur machen zu können. Und man muss auch sagen, dass meine Familie mehr aus Handwerkern als Denkern besteht. Und daher war es sowieso ganz besonders, dass überhaupt jemand bei uns Abitur gemacht hat.
Dein beruflicher Weg war ja auch zu Beginn stark von den Erwartungen deiner Eltern geprägt. Was haben sie von dir erwartet oder was hast du geglaubt, was sie von dir erwartet haben?
genau wie du es im zweiten Teil sagst, was habe ich geglaubt? Also man muss sagen, meine Eltern, wie gesagt, wussten schon immer, dass ich kein Handwerker werde. Das war denen früh klar. Ich habe schon in der Grundschule eine Hochbegabten-Testung gemacht. Da wurde schon quasi klar, okay, der Lars wird kein Handwerker, was ja auch vollkommen fein ist. Und mein Vater hat immer den Spaß gemacht, mein Sohn wird Thyssen-Chef oder Sparkassendirektor. Und daran habe ich mich natürlich geknüpft und habe dann auch gedacht, oh, das muss ich werden. Es war natürlich auch total spannend und auch lukrativ. Der Lars Thyssen-Chef, Sparkassen-Chef. Und auch nach dem Tod meines Vaters ist dieser, ich nenne es mal Scherz, auch weitergegeben worden. Und immer wieder, ja, unser, da kommt unser Sparkassen-Chef. Und das hat sich bei mir so eingepflanzt, dass ich gesagt habe, ich möchte dann die Managerkarriere machen. Und habe erst sehr spät gemerkt oder auch mit meiner Mutter dann herausgefunden, dass das gar nicht die Erwartungshaltung meiner Eltern war, sondern einfach, dass ich erfolgreich werde in dem, was ich tue und dass ich meinen Weg gehe. Und dass diese Erwartung, Thyssen-Chef zu sein oder Sparkassendirektor, nur sinngemäß gemeint war, aber mein Unterbewusstsein mir eingetrichtert hat, Lars, du musst jetzt erst eine kaufmännische Ausbildung machen, dann bist du jahrelang Sachbearbeiter und dann bist du irgendwann dann der Manager des Ladens. Und das hat mich einfach nicht erfüllt, obwohl ich in dem Bereich auch stark war. Das muss man ganz klar sagen. Aber das war einfach nicht, wo ich meine Erfüllung, meine Berufung draus gezogen habe.
Und wenn ich das jetzt so höre, wie dein Vater das gesagt hat, oder auch dein Umfeld das gesagt hat, ne? Hinter jedem Scherz steckt ja manchmal auch so ein Funken Wahrheit. Vielleicht war es auch so ein bisschen aufs Korn nehmen, weil du anders warst als die anderen. Wie würdest du es interpretieren heute?
Ich glaube schon, dass meine Eltern das mehr als wohlwollend gemeint haben. Natürlich später auch so ein bisschen der, ja, ich sag mal, Spott vielleicht auch. Da kommt unser Einsatzschüler. Gerade was auch in der Familie außerhalb meines Elternhauses war, ist natürlich auch zwischendurch mal dann so der ein oder andere Spruch gekommen. Wobei ich trotzdem immer sagen kann, dass meine Familie mich immer sehr stark supportet hat. Das hat mich auch bestärkt in dem, was ich heute mache. Aber auch außerhalb hat man das natürlich gemerkt, dass viele auf den Punkt eingegangen sind. Und wenn die das gehört haben, was meine Eltern damals aus Spaß gesagt haben, das hatte so einen faden Beigeschmack und da so ein bisschen gleichzeitig auch diese Erwartungshaltung von außen. Ist der Lars schon Sparkassenchef mit 15 Jahren? Was ja total utopisch ist.
Wie ging es dir damit?
Mit 15 Jahren konnte ich das noch nicht wirklich auseinanderhalten und dachte, oh, da baut jemand auf mich Druck aus. Das ist wirklich die Erwartungshaltung, die ich erfüllen muss. Für meine Eltern, für andere, jetzt wo andere von diesem Vorhaben quasi Bescheid wissen. Und ja, es war schon anders, darüber nachzudenken, anstatt zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen.
Wie hast du denn gemerkt, dass das eigentlich gar nicht dein Weg sein kann?
Grundsätzlich habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war danach in verschiedenen Sachbearbeiterpositionen tätig und meine Aufgaben habe ich immer gut gemacht. Also es ist nicht, dass ich jetzt gesagt habe, oh, du kannst die Aufgaben nicht, ich gehe jetzt woanders hin. Aber dieses ja Sinnhafte oder auch der Selbstantrieb, der kam irgendwie nicht und nicht. Und immer noch mit dem Gedanken, ich möchte oder ich muss auch durchaus Sparkassenchef in Anführungszeichen werden. Lustigerweise, ich war weder bei der Sparkasse noch bei Thyssen angestellt. Von daher, dieses Vorhaben war sowieso zum Scheitern verurteilt in dem Moment. Bin ich hingegangen und habe mit meiner Mutter gesprochen, habe mit meiner Mutter auch festgestellt, dass dieser Scherz von damals auch wirklich nur ein Scherz war und meine Mutter mit ihrem aktuellen Lebenspartner dann zusammen gesagt haben, Lars, wir möchten einfach nur, dass du deinen Weg gehst. Und da kam so ein bisschen der Klickmoment für mich, ich möchte was ändern, ich möchte diese Sachbearbeiter oder auch dann später Managementkarriere gar nicht machen. Das ist nicht das, wo ich meine Berufung finden möchte oder auch finden kann.
Wie war das für dich, als du gemerkt hast, all die Erwartungen, von denen du geglaubt hast, dass deine Eltern sie ja an dich haben, gibt's so gar nicht?
Ja, schon erstmal Schock. Also, wenn man natürlich unbewusst darauf so ein bisschen geprägt worden ist, seine eigene Erwartungshaltung natürlich darauf gesetzt hat, immer diesen Status quo, ich mach oder ich muss meine Eltern auch stolz machen und dann das ganze ja Weltbild auch kaputt gemacht zu bekommen durch eine einzige Aussage, dieses ja, Lars, aber das war gar nicht so gemeint, das war ein Scherz. Und dann in diesem Moment wirklich zu realisieren, das war nur ein Scherz und dass es von vielen anderlei Geschichten immer das Aufziehen war und gar nicht auch die Erwartungshaltung. und meine Mutter mit ihrem aktuellen Lebenspartner auch gesprochen hat und auch in dieser Dreierkonstellation und wir dann zu dritt gesagt haben, das ist nicht das, was meine Mutter stolz macht. Meine Mutter ist es egal, sagt sie, ob ich jetzt Sparkassenchef oder Thyssen-Direktor oder wie auch immer werde. Hauptsache, ich mache das, was mich glücklich macht, was mir natürlich auch das Finanzielle bringt, wenn wir nochmal den Kreis ziehen. Aber Hauptsache, ich bin da, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Stärken leben kann, wo ich meine Berufung gefunden habe. Und mittlerweile, rückblickend auch zu diesem Gespräch, schaue ich da sehr wohlwollend drauf und glaube, dass das vielleicht auch viele Menschen brauchen, einfach mal zu hinterfragen, ist die Erwartungshaltung, die andere Menschen mir geben, wirklich das, wie es in der Realität auch ist? Ist es vielleicht mein eigenes Bild, was ich glaube? Oder auch allgemein die Frage, müssen wir die Erwartungshaltung von anderen Menschen immer erfüllen? Müssen wir jemanden stolz machen oder dürfen wir uns auch selber stolz machen?
Ja, total wichtig, dass du das Gespräch auch gesucht hast und das für dich herausfinden konntest, weil ich mein Empfinden ist auch, dass gerade so in der Kindheit oftmals Dinge für ernst genommen werden oder für sehr viel gewichtiger, als man sie vielleicht meinte. Also auch ganz kleine Äußerungen können da ganz große Tragweiten entwickeln und darüber sprechen zu können und sich nochmal, ja, ein Update zu holen. Wie war das eigentlich? Wie hast du das gemeint? Wie siehst du das heute? Das ist total hilfreich und wichtig und also einfach toll, dass du den Schritt machen konntest und dich so davon lösen konntest, weil das natürlich, ja, uns total beeinflusst.
Ja, es erforderte natürlich auch, muss man sagen, etwas Mut. Ich meine, ich habe damals auch nicht so charmant angefangen. Ich bin einfach zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich möchte doch kein Manager werden. Dann ist natürlich auch erstmal bei meiner Mutter der Schock gewesen. Aber nicht der Schock, meine Erwartungshaltung wird hier nicht mehr erfüllt, sondern der Schock, was macht der Lars jetzt? Also das war doch sein Element, was auch nach außen natürlich so gewirkt hat, weil ich diese Erwartungshaltung immer ohne Wenn und Aber erfüllt habe, dass man natürlich dann auch damit selber andere geprägt hat. Ja, der Lars, der Manager in dem Sinne, das Bild, das klebt auch immer noch teilweise irgendwo in irgendwelchen Streuelementen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin dem Lebenspartner meiner Mutter unheimlich dankbar, weil auch er dann in dem Moment schnell reagieren konnte und dann direkt das Gespräch darauf hingelenkt hat, was möchtest du denn machen, Lars? Und hatte so dann quasi direkt den Baustein, die Basis gegeben, dass ich die Chance habe, meiner Mutter auch zu erklären, was möchte ich eigentlich? Und dann in diesem Gespräch letztendlich rausgekommen ist, meine Mutter ist auch dann noch stolz auf mich. Und jetzt ist es richtig befreiend, das zu tun, was mich stolz macht, was mich glücklich macht und gleichzeitig den Stolz meiner Mutter, von dem auch dem Lebensgefährten und auch garantiert von meinem Vater zu haben. Auch das Bild ist natürlich jetzt etwas anders geworden.
Wie alt warst du, als du dieses Gespräch gesucht hast?
Das Gespräch habe ich vor knapp 2 Jahren gesucht. Also kurz nachdem ich 23 geworden bin, ich hatte meinen ersten größeren Job bei der Krankenkasse angenommen und habe schnell gemerkt, dass das zwar Spaß macht, aber auch gleichzeitig etwas ist, wo ich sage, ja, es ist nicht das wirklich, was ich mir vorgestellt habe. Es fühlt sich ganz anders an. Natürlich ist es auch schwierig, dann die ganze Zeit so ein bisschen mental darauf sich vorzubereiten und dann ist das Bild, was man eigentlich hatte, dann doch nicht so, wie es im Kopf ist. Und das war natürlich für mich auch gerade mit 23 schwer. Mama, ich würde meine Karriere nochmal umschmeißen. Ich würde gern was anderes machen. Das Risiko. Und natürlich, wie du auch gesagt hast, viele machen das hier erst im Alter, weil die sagen, ich muss erst mal was erreicht haben. Darf ich das überhaupt schon mit 23 in dem Sinne? Darf ich meine Karriere umplanen? Und da die Bestätigung zu bekommen, das tat unheimlich gut.
Du hattest erzählt, dass der Partner deiner Mutter gefragt hat, was willst du denn machen? Welche Antwort hast du darauf gegeben?
Man muss sagen, pauschal konnte ich das noch nicht richtig sagen, weil auch da war dieser Gedanke noch gar nicht richtig da. Ich habe noch nicht mal im Gespräch damit gerechnet, dass meine Mutter mich jetzt von dem Management doch gar nicht so stark binden möchte, sondern dass sie sich dann auch bereit erklärt, davon abzuweichen. Und ich wusste, dass ich an sich von mir aus früher immer gesagt hätte, ich wollte Lehrer werden. Und die Lehrerkarriere, muss ich sagen, ist jetzt natürlich etwas, sag mal, verbaut jetzt zwar nicht, aber ja, mit jetzt doch etwas aufwendiger und ich auch gesagt habe, okay, in der Schule sehe ich mich dann doch nicht so stark, aber dieser Lehrergedanke ist immer noch da. Und so habe ich im Gespräch dann zum ersten Mal gesagt, ich möchte Dozent werden. Ich möchte anderen Menschen helfen, meine Sinnhaftigkeit finden. Und siehe da, ich bin es dann auch nachgegangen und habe mich im gleichen Jahr dann direkt für einen Train-the-Trainer-Kurs angemeldet bei der IHK, um herauszufinden, steckt es in mir oder auch eben nicht.
Und welche Antwort hast du für dich gefunden?
Definitiv. Also allein schon in dem Kurs habe ich gemerkt, wie Spaß mir das macht, unabhängig. Ich bin ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Ich lerne unheimlich gerne. Dann bin ich natürlich in meinem absolut natürlichen Element. Und schon im Kurs habe ich gemerkt, dass das meine Berufung sein könnte. Das Wort könnte steckte noch natürlich hinterm. Ich habe es ja noch nicht aktiv ausgeübt. Hatte dann aber das Glück, dass ich relativ zeitnah nach meinem Kurs eine Dozentenstelle bekommen habe beim Bildungsträger und konnte so natürlich testen, ist das meine Erfüllung? Und ich habe relativ schnell gemerkt, oh, hier bist du auch in deinen Stärken, aber deine natürlichen Stärken kommen hier richtig zum Vorschein. Meine Art, meine Persönlichkeit konnte ich richtig zeigen, ich konnte die einfließen lassen, ich konnte meine Kreativität einfließen lassen und konnte dann letztendlich sagen, hier bin ich richtig, hier in dieser Tätigkeit fühle ich mich erfüllt. Für diese Tätigkeit stehe ich gerne auf.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike. Und du warst damals ja noch sehr jung. Gab's da Vorbehalte deinem Alter gegenüber?
Ja, grundsätzlich hatte ich das Glück, dass ich eine Recruiterin hatte, mit der ich übrigens auch heute befreundet bin. Also auch so entstehen Freundschaften. Sie hat mich so genommen, wie ich bin. Sie hat meinen Worten zugehört und nicht sich so stark wie andere auf den Lebenslauf oder auch gerade auf das Alter fokussiert. Auch mein Arbeitgeber, den ich dann hatte, hat mich sehr stark gefördert, hat mein Potenzial erkannt, hat mich machen lassen und war selber dann stark natürlich überrascht, was man schon erreichen kann, wenn man sein Potenzial voranbringt und das auch fließen lassen kann. Meine Mutter und ihr Partner natürlich auch. Die haben mich auch in dem bestärkt, was ich tue. Aber grundsätzlich gab es natürlich ganz viele. Teilweise gab es bei unter meinen Freunden Personen, die gesagt haben, Lars, du bist so jung, Dozenten, das sind dieses klassische Bild, diese typischen alten Männer, die jahrelang Erfahrung haben und dann von ihrer Karriere berichten. Und ist die Akzeptanz bei so jungen Menschen dann überhaupt da auf dem Arbeitsmarkt, dass man mich auch als Dozent anerkennen würde, als für die Arbeitgeber gesehen, als auch für die Teilnehmer? Und das war auch meine erste Sorge. Ich bin damals beim Umschulungsträger gewesen und dann waren natürlich jetzt nicht nur Leute in meinem Alter da. Ich hatte eine Teilnehmerin, die war über 50 und ich dachte, vielleicht könnte ich da auf sehr starken Widerstand stoßen. Auch heute muss ich mich natürlich mit der Frage noch beschäftigen. Aber bisher konnte ich jedes Mal sagen, ich konnte jedes Mal mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Auftreten und vor allem mit meiner Teilnehmerorientierung, meiner Wertschätzung punkten. Und da war das Alter plötzlich gar keine Rolle mehr. Und es kam Aussagen wie, ich habe noch nie so gut von jemand gelernt wie bei dir. Natürlich ist das Totschlagargument, was ich immer habe, ich habe die Ausbildung erst selber vor ein paar Jahren gemacht. Oder auch zum Beispiel, ich habe selber in dieser Position als Lernender gesteckt. Die steckt da immer noch drin. Ich weiß, wie das ist. Und das holt unheimlich ab, dieses auf Augenhöhe zu sein und auch gleichzeitig diese Wellenlänge zu haben. Ich bin gar nicht so weit von eurem jetzigen Zustand oder von dem jetzigen Lernen fern. Ich mache es immer noch auf andere Weise und das Lernen, was sie machen, habe ich auch durch. Und das, wie gesagt, punktet unheimlich.
Du hast dich dann ja auch noch nebenberuflich selbstständig gemacht. Wie kam es zu diesem Schritt?
Ja, manchmal merkt man, dass auch wenn man in seinem Element ist, dass da noch mehr rauszuholen ist. Und ich habe mir dann im Laufe des Jahres die Frage gestellt, geht da noch mehr? Und ich muss auch sagen, seit diesem Gespräch mit meiner Mutter vor 2 Jahren, traue ich mich auch, diese Frage an mich selbst zu stellen. Lars, geht da noch mehr? Und so habe ich mich dann entschieden, im Sommer letzten Jahres zu sagen, ich möchte noch nebenbei selbstständig werden als Freiberufler und habe so überlegt, was kann ich denn in meiner Selbstständigkeit auch noch für einen Mehrwert bieten und habe da lange drüber nachgedacht und erkannt, ich habe für mich gemerkt, ich muss mich nicht an Erwartungen halten, die von anderen kommen. Ich muss mich nicht der Masse anpassen. Ich muss nicht sein wie alle anderen. Ich habe schon immer gemerkt, ich bin nicht wie die anderen. Typisches Beispiel, der Abiturient in der Handwerksfamilie, das ist das Beispiel schlechthin, aber letztendlich auch, ich denke anders, ich fühle anders teilweise wie viele Menschen, die ich kenne, und das ist gut so. Wir sind durch unsere Einzigartigkeit besonders und nicht, weil wir Kopien des anderen werden. Und das möchte ich in meiner Selbstständigkeit weitergeben, Einzigartigkeit leben zu können in Form von seiner eigenen Erfüllung, dass man sagen kann, okay, das sind meine Stärken, ich möchte diese auch wirklich nutzen. Oder auch natürlich Bildungsangebote, gerade meine Tätigkeit jetzt als Trainer und Dozent. Ich möchte keine Massenware verkaufen, ich möchte ganz individuell abgeschnittene Konzepte haben für die Person, für die Unternehmen, für die Organisation, wo die natürlichen Stärken rauskommen. Und das ist so auch quasi der Kernansatz meiner freiberuflichen Tätigkeit. Einzigartigkeit entwickeln und das als Erfolgsfaktor. Weil so, glaube ich, kommen wir alle voran, wenn wir das tun, was uns einzigartig macht und nicht das, was die Masse von uns vielleicht erwarten würde.
Und wie sieht das denn konkret aus, wenn du in einem Workshop oder in einem Seminar beispielsweise bist mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen? Wie kannst du da ganz individuell auf sie eingehen?
Wenn ich das mit meiner eigenen Erfahrung vergleiche, dann hatte man natürlich oft die Bildungsangebote starr geschnitten. Das ist der Kurs, den wir anbieten. Und Teilnehmer kommen rein, um sich auf den Kurs anzupassen. Und ich drehe das Ganze um und sage, nee, ich muss mich an die Teilnehmer anpassen. Das heißt, ich habe ein Konzept, ich habe mitgebracht Methoden, die würde ich natürlich auch trotzdem alle anbringen. Aber frage immer zu Beginn, wo kommt man her? Was bringt man für Wünsche, Erwartungen mit? Was braucht man konkret, um für jeden Teilnehmer den individuellen Nutzen zu erkennen und diesen dann bis zum Ende des Workshops, des Seminars, des Webinars, wie auch immer, greifbar zu machen und dann hinzugehen und zu schauen, okay, du kommst zum Beispiel aus dem handwerklichen Bereich, dann lass uns mit dieser Methode zum Beispiel arbeiten. Passt diese Methode zu dir? Und andersrum, da kommt jemand aus dem Büro, ist vielleicht diese Methode, diese Herangehensweise, diese Denkanstöße ganz klassisch oder auch gerade in meinen Übungen. Ich frage immer nach Erfahrungen, nach Meinungen und versuche so natürlich auch das Bewusstsein zu schaffen. Nur weil der eine über das Thema so denkt, muss ich nicht auch so denken. Ich kann selber darüber entscheiden und am Ende des Kurses, Workshops, wie auch immer, selber entscheiden, was nehme ich mit, sodass ich auch als Dozent am Ende sagen kann, ich habe den Nutzen meiner Teilnehmer gesehen, verstärkt und am Ende greifbar gemacht. Dass jeder aus diesem Seminar rausgeht und sagt, das hat mich wirklich vorangebracht und nicht, ich habe einfach nur was dazugelernt. Also einfach mehr als lernen, wirkliche Entwicklung.
Das klingt nach einem sehr hohen Anspruch an dich selbst.
Absolut. Also der Anspruch, der dieses geprägte, ich muss hohe Sachen erfüllen, das ist immer noch da. Und das ist auch mein natürlicher Antrieb. Und da bin ich auch meinen Eltern dankbar, dass die mir früh gezeigt haben, Lars, wenn du etwas anfängst, dann hab auch dementsprechend den hohen Anspruch an dich selbst, an deine Leistung, an die Qualität, die du erbringst. Weil so wirst du erfolgreich sein, dass ich immer die Erwartungshaltung habe, ich möchte jeden in diesem Workshop zum Beispiel glücklich machen, ich möchte jeden erreichen können. Das klappt leider nicht immer, das muss man sich auch natürlich bewusst haben, aber die Messlatte setze ich mir selber unheimlich hoch, damit ich in meiner Einzigartigkeit auch strahlen kann, wo wenn ich die Messlatte da einsetzen würde, wo sie vielleicht jeder hat, dann wäre ich einer von vielen. Und so möchte ich und wollte ich auch nie sein.
Was wäre schlecht daran, so wie viele andere zu sein?
Ich würde es nicht pauschal mit schlecht bewerten. Es ist natürlich für jeden selbst die Entscheidung zu sagen, ich möchte so sein wie die anderen, ich möchte mich anpassen, ich möchte grundsätzlich am Markt zu einem von vielen gehören. Das ist natürlich legitim. Auch das ist Einzigartigkeit, zu sagen, ich will bewusst die Entscheidung, wie andere zu sein und mich nicht hervorzuheben. Ich ordne mich ein. Auch das Einordnen ist Teil von Entwicklung, zu sagen, das ist mein Stadium, wo ich mich bewegen möchte. Grundsätzlich habe ich diesen Anspruch nicht, dass ich sage, ich möchte mich einordnen, ich möchte einzigartig sein. Ich möchte, wenn man mich sieht, soll man mich auch erkennen und nicht sagen, ach guck mal, da stehen noch 10 weitere, die sind alle gleich. Und ich glaube, dass auch tendenziell jeder diesen Anspruch hat, einzigartig zu sein, gesehen zu werden, unabhängig. Und da greife ich auf und sag, wenn du der Meinung bist, du möchtest deine Einzigartigkeit leben, möchtest deine Stärken, Potenziale und Talente freien Lauf lassen, möchtest sie bestärken, möchtest sie entwickeln, dann helfe ich dir dabei. Wenn jemand sagt, ich bin mit der Situation, wo ich bin, absolut fein, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Und das ist auch wichtig, das zu wissen. Ich muss nicht aus dem, wo ich gerade bin, raus. Aber wenn jemand diese Gedanken verspürt, dann bin ich gerne da, um zu helfen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dieses Gesehenwerden, ne? Also ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis von uns allen oder von sehr vielen Menschen, sage ich mal, gesehen zu werden.
Absolut. Das ist die Sichtbarkeit, die man selber bekommt und auch das Gefühl, vor allem gesehen zu werden. Also es ist ein Unterschied, würde ich auch sagen, gesehen zu werden und es selber auch zu merken, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden und auch, dass die Stärken sichtbar sind. Ich meine, ich habe Anfang des Jahres an deiner Stärken-Challenge mitgemacht. Also da auch nochmal eine absolute Empfehlung. War eine super Möglichkeit, nochmal auch zum Jahresanfang zu reflektieren, was ist wirklich mein Stärkenbereich, was sind meine natürlichen Stärken, was sind Stärken, die andere bei mir wahrnehmen. Und da gleichzeitig diese Sichtbarkeit, dass die Stärken, die vorher tatsächlich auch manchmal meine Schwächen waren, jetzt bei Leuten ankommen und sagen, da sehe ich deine Stärken drin. Das ist unheimlich erfüllend zu hören, dass das, was ich früher immer als Schwachstelle gesehen habe oder auch was meine Schwachstellen waren, jetzt durch Entwicklung, durch Hinterfragen, durch solche Gespräche wie mit meiner Mutter zu meinen Stärken verwandeln konnte. Und diese Sichtbarkeit, die wünsche ich absolut jedem.
Wie hat sich dein Blick auf Bildung und Erfolg im Laufe der Jahre verändert?
Wenn ich an meine Schulzeit denke, insbesondere auch Abitur, dann habe ich Bildung immer als Anpassung der Menschen ans Bildungssystem gesehen. Und da hatte man wenig Möglichkeiten, sich ja voll und ganz auf Schüler zu konzentrieren. Ich hatte zwar nie Probleme in der Schule. Ich habe natürlich auch gesehen, dass wenn Mitschüler im Unterricht nicht so gut vorangekommen sind, dass da teilweise wenig Unterstützung kommt. Dann kommt irgendwann dieses typische, dann such dir doch Nachhilfe. Und dieses Bild hatte mich dann auch geprägt. Andersrum habe ich Bildung auch zum Beispiel so kennengelernt, dass auch die andere Seite, nicht nur die, die überfordert sind, auch die unterfordert sind, auch die müssen damit leben. In meiner Ausbildung war ich total unterfordert. Ich habe meine Ausbildung in 1,5 Jahren gemacht, weil ich gesagt habe, bei mir läuft alles, meine schulischen Leistungen liegen bei 1,0, ich habe nicht einfach, was bei mir schlecht ist. Ich möchte schneller voran sein. Ich kann doch irgendwie nicht jetzt 3 Jahre hier sitzen. Das hat man zum Glück anerkannt. Aber auch in diesen 1,5 Jahren, ich musste mit dieser Unterforderung leben. Und auch da hat sich mein Wertekonzept von Bildung nochmal ganz stark verändert, weil in der Schule habe ich das gar nicht so stark gemerkt. Aber im beruflichen Leben, Unterforderung ist genauso schlimm wie Überforderung. Das eine ist das Gefühl, ich renne die ganze Zeit hinterher. Und das andere ist, ich werde auf Stillstand gehalten, obwohl ich rennen möchte. Und da kamen auch schon die ersten Tendenzen, das möchte ich eigentlich nicht so haben. Deswegen bin ich auch damals Ausbilder geworden, um sowohl Menschen mit Überforderung zu helfen, aber auch Menschen mit Unterforderung, Heterogenität zu fördern. Da ganz klar zu sagen, alle Menschen bekommen ihre einzigartige und individuelle Förderung. Ob es mehr Bedarf ist in Form von Unterstützung oder mehr Forderung, in Form von, ich gebe dir mehr Aufgaben, ich gebe dir komplexere Aufgaben. Und das habe ich auch in meinem jetzigen Tun mit ganz fest integriert. ich möchte Überforderung vermeiden, ich möchte Unterforderung vermeiden und habe natürlich da auch schon meine Taktiken und Tools zusammengelegt, wie ich darauf ganz explizit reagieren kann, eine heterogene Gruppe zu haben, die sowohl unterfordert als auch überfordert sein könnte, das in einem guten Maß zu haben.
Ja, Entwicklung entsteht ja da, wo wir so tendenziell ein Tick überfordert sind, so die Füße nicht mehr ganz am Grund haben, aber noch sicher genug sind, das bewerkstelligen zu können.
Absolut. Das muss man natürlich auch immer greifen. Wenn man dauerhaft unterfordert ist, dann fragt man sich, ist man am richtigen Platz? Und auch gleichzeitig, entwickle ich mich überhaupt weiter? Das ist, wir brauchen diese leichte Überforderung. Wir müssen merken, das ist eine Challenge für mich. Weil wenn wir immer etwas mit Leichtigkeit machen können, dann erfüllt es uns, glaube ich, auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und das muss man natürlich auch schaffen, dass man nicht überfordert ist in einem Rahmen, wo man sagt, ich schaffe das alles nicht mehr, aber auch nicht unterfordert ist, dass man dann nur mit Langeweile sitzt und froh ist, wenn der Tag vorbei ist. Und dieses Gefühl zu haben, das, was ich gerade mache, das ist eine spannende Challenge für mich, aber nichts, was mich jetzt stresst oder auch unglücklich machen würde.
Wenn du auf deinen bisherigen Bildungsweg zurückschaust, der ja sehr anders war als der deiner Eltern, wie denkst du darüber?
Ich bin froh, dass wir mittlerweile natürlich andere Möglichkeiten haben, dass Bildung ganz anders gestaltet werden kann, dass das Bildungssystem auch andere Möglichkeiten zulässt. Sonst hätte ich ja auch jetzt gar keine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und wenn ich zurück überlege, wie gesagt, meine Eltern, die liegen über 40 Jahre von mir entfernt. Meine Mutter hat immer 2 Wochen nach mir Geburtstag und hat mich mit 40 Jahren bekommen. Das heißt, da sind ja schon 2 Generationen zwischen. Das ist nicht dieses klassische, meine Eltern kommen aus der letzten Generation, meine Eltern kommen aus der vorletzten Generation. Und da war es natürlich nochmal ganz anders. Eben, meine Mutter hatte gar keinen richtigen Zugang zum Abitur. Meine Mutter hatte auch damals absolut Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu machen. Meine Mutter hatte total Schwierigkeiten in der Schule und hat es trotzdem damals geschafft. Das war für mich auch damals der Ansporn, gerade dieses Denken auch mit Hindernissen weiterzumachen, um erfolgreich zu sein, wie meine Mutter zu sein, trotz der Umstände dann ihren Abschluss hinzubekommen, ihre Ausbildung hinzubekommen. Und das ist zum Glück heute viel, viel einfacher. Und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, dass die Menschen, die vor mir viele Dinge umgesetzt haben, uns Bildung so greifbar und einfach gemacht haben. Und jetzt komme ich und mache die noch individuell und spannend.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass viele Menschen jetzt sich hinterfragen, was möchte ich eigentlich? Also auch ihre Erfüllung finden. Gleichzeitig auch sich zu hinterfragen nochmal, ist das, was ich gerade mache, meine eigene Erwartung oder die Erwartung von anderen Menschen und gleichzeitig auch fürs Bildungssystem und auch fürs Learning and Development, dass wir da wirklich schauen, was macht uns aus, auf stärkenorientierte Basis handeln und nicht auf Massenware. Maßanfertigung vor Lösung von der Stange, einfach gesagt.
Lars, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Selbstständigkeit, für alles, was du vorhast und ja, freue mich, dich irgendwann mal wiederzusehen.
Danke dir.
Das war das Gespräch mit Lars und ich finde, er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie mutig es sein kann, sich von scheinbaren Erwartungen zu lösen und seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Lars zeigt, Erfüllung hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Mut, sich selbst zu vertrauen. Wenn du mehr über Lars erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit Menschen, die auch gerade auf der Suche nach ihrem beruflichen Weg sind. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, hier bei Endlich erfüllt arbeiten.